Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vergangenen Donnerstag haben wir an dieser Stelle mit Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Uni gesprochen, um zu klären, inwieweit sich Bund und Länder bei der vorsichtigen Lockerung des Lockdowns an die Empfehlung gehalten haben, die Forscher der Nationalen Akademie der Wissenschaften an Ostern veröffentlicht hatten. Der Professor am Institut für Theoretische Biologie ist Experte für Computersimulation und leitet eine Arbeitsgruppe am Robert-Koch-Institut, die daran tüftelt, im Rechner ein möglichst genaues Bild der Corona-Lage in Deutschland zu bekommen. Sein Ziel, möglichst präzise Prognosen, wie sich die Dinge entwickeln werden und mit welchen Infektionsschutzmaßnahmen man die Ausbreitung des Virus am effizientesten eindämmen kann. Ich habe Dirk Brockmann bei unserem Gespräch vergangene Woche deshalb auch zu diesem Thema befragt und wollte von ihm wissen, welche Rolle werden solche Computermodelle künftig spielen?
Also die Modelle werden immer wichtiger in diesem ganzen Zusammenhang. Also es sind nicht nur wir am RKI, sondern es gibt auch verschiedene andere Gruppen, die sehr clevere und sehr erfolgreiche Modelle entwickelt haben. Also da ist zum Beispiel eine Göttinger Studie zu erwähnen, die sehr genau die Effektivität von diesen sogenannten Containment-Maßnahmen überprüfen können und auch zeigen können, was passiert, wenn einige dieser Maßnahmen gelockert werden können. Aber eine Informationsbasis für all diese Modelle ist ein Kenntnis des Infektionszustandes. Und den können wir sozusagen natürlich aus den gemeldeten Zahlen schätzen. Aber das funktioniert nur dann gut, wenn diese Meldezahlen auch eine repräsentative Stichprobe der Gesamtpopulation sind. Also man kann sich vorstellen, wenn zum Beispiel mehr getestet wird, dann könnte es sein, dass die Fallzahlen hochgehen, ganz einfach, weil man mehr testet. Dann ist das sozusagen kein Effekt der Dynamik der Pandemie, sondern es ist eine Konsequenz, dass sich das Testen geändert hat. Das heißt, wir müssen als Modellierer wissen, was ist der Zustand, damit wir bessere Prognosen machen können.
Und da hoffen Sie weiterzukommen durch breiteres Testen, digitale Datenspenden und andere zusätzliche Datenquellen, die man anzapfen könnte?
Genau, das ist so die Idee. Je detaillierter und regional aufgelöster das Bild ist, desto besser werden auch die Prognosen. Die können ja auch regional unterschiedlich sein. Das heißt, es ist ja nicht so, dass überall im Land in etwa die gleiche Menge von Infizierten pro Kopf sind oder die gleiche Inzidenz, sondern das ist ja regional sehr unterschiedlich, das ist auch sehr dynamisch. Und deshalb müssen wir das regional sehr gut aufgelöst messen.
Was wäre Ihre Vision, dass man in einem halben Jahr in der Lage ist, wenn irgendwo regional wieder so ein Corona-Hotspot auftritt, zum Beispiel weil jemand eingereist ist und zu spät gemerkt hat, dass der infiziert ist, dass man dann solche digitalen Tools nutzt, um ganz schnell herauszufinden, wie man lokal am effizientesten und ohne die Öffentlichkeit stark zu beeinträchtigen, das wieder in den Griff bekommt?
Ja, das ist so eine Idee, dass man sozusagen auf Populationsebene aggregiert, zum Beispiel auf Landkreisebene, dass man Sensoren hat, die sowas detektieren können und dass man dann sofort reagieren kann und auch vor allen Dingen sofort prognostisch unterwegs ist. Dass man dann sagen kann, okay, hier ist jetzt ein Hotspot, wo erwarten wir den nächsten Hotspot?
Wie stehen die Chancen, dass das klappt in, sagen wir, einigen Monaten?
Ich denke, da kann man echt optimistisch sein. Weil viele dieser Methoden, die funktionieren schon sehr gut, also insbesondere was die Modelle angeht. Und die Modellierer, die daran arbeiten, sind auch sehr gut vernetzt und tauschen sich aus. Was allein fehlt, sind halt Methoden, dass diese Daten sehr schnell und automatisiert erhoben werden können, damit das funktioniert. Das ist so wie bei der Wettervorhersage, da hat man überall Wetterstationen, die Wind, Temperatur und andere Größen messen und die dann sehr effizient gleich in die Simulation reingehen, um dann eine Wettervorhersage machen zu können. So ungefähr muss man sich das halt auch in dieser Situation vorstellen. Aber viele dieser Dinge müssen erst aufgebaut werden.
Das heißt, im übertragenen Sinne hätte man dann einen Gesundheitsverantwortlichen oder einen Experten im Gesundheitsamt, der so ein Programm laufen lässt, informiert würde, da kommt was und dann würde er da gleich vorgeschlagen kriegen, wo man die Regenschirme aufspannen sollte. Also im übertragenen Sinne zum Beispiel Quarantäne verordnen.
Ja, generell muss man sozusagen diese gesamten Informationsprozesse überdenken und über Digitalisierung nachdenken. Und so ein bisschen leiden wir halt, obwohl halt ganz vieles auch sehr gut läuft, gerade was die klinische Versorgung angeht, leiden wir so ein bisschen darunter, dass mal salopp gesagt im Bereich der Digitalisierung einige Zeit geschlafen worden ist und wir jetzt halt sehr schnell Infrastrukturen, die das beheben, aufbauen müssen.
Und da können wir wahrscheinlich auch lernen von Ländern wie Südkorea zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind, was die Anwendung solcher Techniken angeht.
Ja, einerseits ist das so und andererseits wäre es wertvoll, wenn man sozusagen einen europäischen Weg geht und zwar solche Technologien verwendet, aber auf einem sehr hohen Datenschutzniveau und mit Methoden, die halt die Privatsphäre nicht kompromittieren und den Datenschutz ganz hochschreiben. Ich glaube, sowas ist möglich, wenn man das will.
Dirk Brockmann war das vom Institut für Theoretische Biologie der Humboldt-Uni. Er ist Experte für digitale Epidemiologie, ein Forschungsfeld, von dem wir in den nächsten Wochen sicher noch sehr viel hören werden.